Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Einfach-Positiv-Podcast, weil es hier einfach um positives Hundetraining geht und weil positives Hundetraining eigentlich ganz einfach ist, wenn man sich ein bisschen damit befasst. Und dafür gibt es heute wieder Input, Wissensinput, und zwar zu einem ganz speziellen Thema und zu einem Spruch, den man immer wieder von vermeintlichen Hundeprofis hört, und zwar: Ach, du hast einen Schäferhund, oder setze eine beliebige Rasse hier ein, den musst du aber hart rannehmen, der wird sonst gefährlich, oder der braucht aber eine harte Hand, oder da musst du aufpassen, oder der ist nicht trainierbar, oder. Ich hoffe, ihr habt ein Gefühl dafür bekommen, worum es heute gehen wird, denn das höre ich gar nicht so selten, dass mir jemand sagt, dass eine bestimmte Rasse stur ist, nicht zu trainieren ist, eine harte Hand braucht und so weiter. Und das Interessante dabei ist, dass es nicht wirklich auf die Rasse ankommt. Also ich habe schon gehört, ein Beagle ist so stur, den kannst du gar nicht trainieren. Oder ein Staffy, der braucht eine harte Hand, weil sonst ist das natürlich gefährlich mit Kampfhund und so weiter. Oder Labradore, die sind aber ganz easy, die kann jeder trainieren, die sind ja eh so verfressen mit Leckerlis, schafft man das schon. Also das geht auch in die andere Richtung quasi, wenn man sich manche Hunderassen da anschaut. Oder Herdenschutzhunde wiederum, die sind wieder super gefährlich und da muss man ganz gut aufpassen und wirklich streng sein, sonst tanzen einem auf der Nase herum oder sonst beißen die jemanden. Oder ja, Schäferhunde, die sind ja ganz gefährlich, da muss man ganz gut aufpassen. Und was da so hinter all diesen Sätzen so ein bisschen mitschwingt, ist oft, ja, mit Leckerlis, da erreichst du gar nichts mit diesen Rassen. Also Leckerlis, die kannst du dir behalten, weil die will er erstens nicht und zweitens zeigt er so viel Gefährliches und Fehlverhalten, da kannst du mir auch nicht noch Leckerlis hinterher schmeißen, weil sonst hat man ja da das größte Problem. Und das, was das bedeuten soll quasi, ist, positives Hundetraining funktioniert mit diesen Rassen nicht. Und mit diesen Rassen meine ich wirklich, wirklich viele Rassen, weil da kommen teilweise auch Rassen, die ich jetzt noch nicht genannt habe, hinzu, wo man dann hört, ja, die ist besonders schwierig, da muss man besonders viel aufpassen, da muss man besonders streng sein und so weiter und so weiter. Ja, das heißt, weil ich diesen Spruch schon mit fast jeder Rasse gehört habe, dass sie so schwierig und gefährlich ist und dass das mit denen nicht positiv geht, können wir quasi den Schluss daraus ziehen, dass positives Hundetraining sowieso nicht funktioniert. Oder? Also außer mit den verfressenen Labis vielleicht, die sowieso nur dem Keks hinterherlaufen. Mit denen geht das vielleicht, das kann ja jeder. Also bitte alles unter Anführungszeichen betrachten, was ich gerade sage. Aber ja, also da könnten wir quasi sagen, gut, positives Hundetraining, hast du einen Labrador, gut, dann können wir was machen, sonst nicht. Das ist jedenfalls jedoch das genaue Gegenteil von der Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, und zwar, dass positives Hundetraining genau auch bei diesen Rassen funktioniert. Und darauf möchte ich heute ein bisschen genauer eingehen. Und dabei finde ich es schon interessant, da möchte ich jetzt noch kurz, bevor ich dahin komme, zum Thema Labi, oder also Labradore gehen, dass die ja immer als Beispiel genannt werden für so unproblematische, ruhige Familienhunde. Und ja, das können sie auf jeden Fall sein, aber ich frage mich dann manchmal, ob diese Menschen, die sowas immer wieder sagen, ob die schon mal Labis aus einer Arbeitslinie gesehen haben, weil die sind oft alles andere als super gemütlich und verfressen, sondern die haben super viel Energie und die sind sehr schnell im Kopf. Das heißt, da muss man wirklich ein sehr gutes Timing haben und sehr schnell sein. Und die sind auch oft super aufgeregt und ein bisschen wild und ungestüm und gar nicht so einfach zu handeln. Also das ist auch so ein Klischee, so ein Vorurteil auf eine bestimmte Rasse hinbezogen, was ich aus meiner persönlichen Erfahrung nicht so unterschreiben würde. Also ich kenne natürlich auch die gemütlichen Labradore, die da echt entspannt sind und einfach gerne fressen, aber ich kenne auch die anderen, die echt hyper sind, quasi sehr viel Energie haben und gar nicht so easy zu handeln sind und wo man schon mal überfordert sein kann, auch mit einem Labrador, und das wird dann oft so abgetan, so ja, das ist ja nur ein Labrador, was ist da, was kann das so schwer sein, nimm halt ein besseres Futter mit. Aber so einfach ist es eben nicht. Und genauso andersrum, bei diesen schwierigen Hunderassen, die so nicht trainierbar sind, da habe ich auch die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass nämlich auch da gerade positives Hundetraining super gut funktioniert und dass die keine harte Hand brauchen oder jemanden, der da drauf haut im übertragenen Sinne und sagt, so, ich bin jetzt der Chef und du machst genau das, was ich sage, sondern das ist alles nicht so ganz schwarz und weiß. Und damit werden wir uns jetzt ein bisschen genauer befassen. Also genau genommen mit diesen Rassevorurteilen, die wir hier haben, wo wirklich eine ganze Rasse in einen Topf geworfen wird und dann gesagt wird, okay, mit denen muss man so umgehen, mit denen muss man so umgehen. Und da wird auf der einen Seite natürlich die Persönlichkeit völlig vernachlässigt. Und ich bin auch der Meinung, dass der Rasse so irgendwie ein bisschen zu viel Bedeutung zugeschoben wird. Also natürlich ist die Rasse wichtig, aber nur zu sagen, ach okay, der Hund ist von dieser Rasse, dann musst du das und das machen und dann geht das und das gar nicht und dann geht nur das und das und der wird hundertprozentig gefährlich werden, das ist einfach zu vereinfacht und so funktioniert das im echten Leben nicht. Gut, wie gesagt, ich habe schon von so ziemlich jeder Rasse gehört, dass die so super schwierig ist und dass die eine harte Hand brauchen oder dass die nicht trainierbar sind oder dass man da Kekse total vergessen kann. Ich habe sogar schon mal gehört, dass Hunde in Hundeschulen nicht mal angenommen wurden, weil sie von einer bestimmten Rasse waren. Also dass TrainerInnen quasi glauben, dass diese Hunde nicht trainierbar sind und dass das da quasi keinen Sinn hat, mit dem in die Hundeschule zu gehen. Das finde ich persönlich sehr krass, weil, wie gesagt, es ist nur mal eine Rasse und von vornherein zu sagen, die kann man nicht trainieren, ist meiner Ansicht nach auch einfach falsch. Aber ja, und wie gesagt, das habe ich nicht nur von Rassen wie Rottweiler oder Steffi und Co., die vermeintlich gefährlich sind, gehört, sondern letztens, das letzte Beispiel, was mir einfällt, war von einem Beagle-Welpen. Also ein Beagle-Welpe wurde in einer Hundeschule nicht angenommen, weil er ja ein Beagle ist und diese Beagle seien ja so untrainierbar und stur und da bräuchte man es gar nicht versuchen. Ja, ich war ein bisschen schockiert, als ich das gehört habe, vor allem Welpe. Also, wer kann besser lernen als ein Welpe? Aber gut, nicht weiter dazu, nur so mal kurze Infos am Rande. Ich frage mich auch, oder ich finde es auch sehr interessant, woher diese Vorteile und diese Fixierung auf diese Rasse kommt. Denn auf der einen Seite ist es bestimmt auch vielleicht persönliche Erfahrung. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass es Menschen auch hilft, die vielleicht einen schwierigeren Hund zu Hause haben oder ja, sich ein bisschen schwer tun mit dem Hund und da nicht so ganz klarkommen oder nicht so ganz happy sind, dass die das so ein bisschen auf die Rasse schieben und zu sagen, ja, das ist bei mir so schwierig, weil das ist ja so eine schwierige Rasse oder so eine nicht trainierbare Rasse und so weiter. Und auch, was ich auch glaube oder schon so ein bisschen bemerkt habe, wenn Hundemenschen oder auch HundetrainerInnen mal nicht so weiter wissen oder nicht weiterkommen, dann wird ja grundsätzlich gerne zur Gewalt gegriffen. Also gerne, unter Anführungszeichen, vielleicht nicht unbedingt gerne, aber wenn man nicht mehr weiter weiß, dann nutzt man nochmal eher Strafen und Korrekturen, als wenn man andere Wege kennt. Das ist ja auch soweit logisch. Und ich sage damit nicht, dass es gut ist, aber es macht Sinn, so wenn man dieses Verhalten sich anschaut. Ein Mensch, ein Trainer, eine Trainerin ist ein bisschen verzweifelt, weiß nicht weiter. Strafen wirken im ersten Moment so, als würden sie gut funktionieren, sagen wir so. Und diese Strafen und Korrekturen, die müssen ja dann auch irgendwie gerechtfertigt werden. Weil warum bekommt jetzt der Hund einen auf den Deckel, weil er was falsch gemacht hat, wenn man ja vielleicht doch das irgendwie anders machen könnte oder wenn man vielleicht selbst etwas anders machen könnte, aber dazu komme ich gleich noch. Da muss es ja gerechtfertigt werden und da ist dann halt oft die Rechtfertigung, ja, das geht nicht anders. Der versteht das sonst nicht, dem muss man da mal zeigen, dass er das nicht darf, der braucht eine harte Hand, der wird sonst zu gefährlich oder das ist sowieso immer ein gefährlicher Hund und der hilft kein Leckerli werfen. Und das wird dann eben oft noch so gerechtfertigt mit, ja, diese Rasse, die ist so schwierig, die kann das nicht, die wird sonst gefährlich. Und dann macht es auch Sinn, wenn man sich denkt, ja, das ist eine gefährliche Rasse, da geht das dann nicht anders, da muss man das so machen. Und so können einfach diese Strafen und diese Korrekturen gut verkauft werden. Aber warum ist es eigentlich so? Also warum handeln wir so? Warum schieben wir das so gerne auf die Rasse? Oder warum, ja, heben wir das so hervor? Das habe ich mich gefragt, weil ich mich gerne mit solchen Themen befasse, weil ich ja auch Psychologie studiere. Und da finde ich es immer spannend zu beobachten oder ja, mir zu überlegen, warum Menschen denn so handeln, wie sie es tun. Und ja, genau, da versuche ich immer so eine Erklärung dafür zu finden, weil Menschen in eine Schublade zu schieben und einfach zu sagen, ja, die sind halt böse und die sind halt ungut zu ihrem Hund und was auch immer, das wäre viel zu einfach und das ist überhaupt nicht korrekt und einfach falsch, denn nur weil ein Mensch seinen Hund straft, heißt es ja nicht, dass er ein schlechter Mensch ist oder dass der seinen Hund nicht mag oder sonst irgendwas, sondern das hat oft ganz andere Gründe, zum Beispiel, dass der Mensch eben an der Grenze von seinen Fähigkeiten steht und einfach verzweifelt ist und nicht weiter weiß und überhaupt das eigentlich gar nicht tun möchte, aber selber so eben am Ende ist und dann irgendwas ausprobiert mit der Hoffnung, dass es doch funktionieren wird. Oder vielleicht ist es ein Mensch, der das genauso gelernt hat, also der war sogar in der Hundeschule, der hat sich Hilfe geholt und der glaubt dann ganz fest, okay, das muss der richtige Weg sein, weil dieser Profi, der hat mir das schließlich so erklärt. Also kann das ja nur richtig sein, auch wenn es vielleicht sich vielleicht nicht gut anfühlt. Also da denkt man ja dann vielleicht oft, ja, das ist jetzt unangenehm, eigentlich möchte ich das meinem Hund nicht antun, aber wenn das der richtige Weg ist, wenn ihm das im Endeffekt dann gut tut quasi, wenn das dazu führt, dass wir harmonisch miteinander zusammenleben können, dann geht man das manchmal so ein bisschen ein und sagt dann, okay, dann müssen wir da halt durch quasi. Oder vielleicht ist es auch ein Mensch, der in seinem eigenen Leben Gewalt erfahren hat. Das kommt ja leider viel zu häufig auch vor, in verschiedenen Arten und Formen. Und wenn das dann eben nicht aufgearbeitet wurde von dem Menschen und dann ja einfach nur weiterhin da ist, ihn weiterhin prägt, quasi er das weiterhin mitnimmt, dann kann es eben passieren, dass er das dann so an andere Lebewesen weitergibt, weil er das kennt, das bekannt vorkommt und ja. Also wie gesagt, wir haben jetzt schon an diesem kleinen Beispiel gesehen, dass nichts schwarz und weiß ist und in dieser Welt und dass gerade Menschen viel, viel komplexer sind, als man im ersten Moment vielleicht denkt und dass es auch in der Psychologie nie so eine einzige, einfache Erklärung gibt. Man macht das deswegen, Menschen handeln deswegen so und alle Menschen handeln so, gibt's sowieso nicht, weil wir sind alle unterschiedlich und das ist auch gut so und das ist auch wichtig so. Das hat auch seine evolutionären Gründe sogar, warum wir Menschen so unterschiedlich sind und auch Tiere und so weiter. Deswegen kann man sich höchstens überlegen, was können Gründe sein, verschiedene Gründe, und welcher kommt halt häufiger vor, welcher kommt halt weniger häufig vor und so weiter. Aber gut, zurück zu meiner Frage, die ich mir eigentlich gestellt habe, und zwar, warum diese Rassen immer wieder so in einen Topf geworfen wird und so gerne gesagt wird, ja, die Rasse, die ist so schwierig und die ist so gefährlich und die braucht so eine harte Hand und so weiter. Und ich glaube, dass ein möglicher Grund ist, der immer wieder vorkommt, dass wir Menschen halt auch nicht gerne die Schuld auf uns nehmen, sondern dass man viel lieber die Schuld von sich wegschiebt, dass es einfach leichter ist zu sagen, der Hund ist so schwierig, ich kann gar nichts dafür. Ja, der Hund kann in dem Fall vielleicht auch nichts dafür, sondern die Rasse ist eben schuld. Ich will ja nicht meinen Hund da die Schuld geben, sondern ich sage, ja, die Rasse ist schuld, er kann nichts dafür, ich kann nichts dafür, aber deswegen funktioniert es quasi nicht. Das ist auf jeden Fall leichter, als sich selbst zu hinterfragen, ob man vielleicht selbst etwas anders machen könnte. Ob man vielleicht selbst etwas besser machen könnte, ob es vielleicht was Besseres gibt, ob man sich vielleicht mehr Wissen aneignen könnte, um andere Sachen ausprobieren zu können. Ja, das ist alles schwieriger, das ist alles mit viel mehr Aufwand verbunden, als einfach zu sagen, ja, die Rasse ist schuld. Weil mein Hund diese Rasse hat, hätte ich nichts anders machen können, weil ich kann ja seine Rasse nicht ändern, ja. Jetzt muss ich quasi damit leben, dass es so ist und wie auch immer. Ja, also das ist eine gute Rechtfertigung. Natürlich ist das nicht immer der Fall, überhaupt nicht. Und es gibt natürlich auch Rassecharakteristika, die einfach da sind, die ein Fakt sind, die man beobachten kann. Aber dieses generelle Rassen abstempeln und sagen, ja, da hilft nichts, die muss man hart dran nehmen, die brauchen eine harte Hand. Die sind gefährlich. Das stimmt genauso wenig, wie wenn wir alle Menschen in einen Topf werfen würden und sagen würden, Menschen sind so und so. Das habe ich ja gerade vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass in der Psychologie sowieso nie solche totalen Aussagen auf alle zutreffend getroffen werden, sondern dass man in der Psychologie immer so Effekte findet. Und das sind in der Psychologie meistens kleinere Effekte als in anderen Wissenschaften. Also das bedeutet, diese Effekte heißt, dass Menschen sich in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, aber nur zu einem gewissen Teil. Also es verhalten sich niemals alle so. Und es gibt immer auch andere Verhaltensweisen, die es noch gibt. Aber umso größer dieser Effekt ist, umso mehr Leute verhalten sich so quasi. Also umso wahrscheinlicher ist es, dass sich Menschen so verhalten. Aber es gibt niemals nur diesen einen Weg. Und es gibt niemals eine Situation, wo sich alle Menschen gleich verhalten. Ja, und genauso wenig ist es bei einer Hunderasse. Also niemals wird man eine Rasse finden, wo jeder Hund, jedes Individuum, das dieser Rasse angehört, komplett gleich ist. Also diese ganzen Persönlichkeiten, wie der Hund aufgewachsen ist, wie es dem Hund gesundheitlich geht, was der Hund für Erfahrungen gemacht hat, das spielt auch so eine große Rolle in dem Verhalten des Hundes später, in der Art, wie sich der Hund entwickelt, wie der Hund wird, wie die Persönlichkeit von dem Hund wird und so weiter. Das alles spielt damit eine Rolle und die Rasse ist ein Teil davon. Aber ein kleiner, also ist jetzt, darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren, wie groß der Teil ist, aber ein Teil von dem Verhalten ist der Rasse zuzuschreiben. Aber der Rest hat andere Ursachen. Eben Persönlichkeit, Erfahrung, Entwicklung, Aufwachsen und so weiter. Ja? Also das ist unmöglich zu sagen, wegen der Rasse ist der so. Es kann ganz viele Gründe haben, warum das so ist. Und nicht jeder in der Rasse ist gleich. Das heißt, solche Rassevorurteile machen überhaupt keinen Sinn. Einfach so grundsätzlich abzustempeln. Zu sagen, ja gut, Hunde, die dafür gezüchtet wurden, ein Wachhund zu sein, dass die eher mal bellen, das ist völlig klar, völlig verständlich und völlig logisch und ist auch so. Es kann trotzdem welche geben, die die gleiche Rasse haben, die nicht viel bellen. Ja, also ich kann einen Spitz haben zum Beispiel, der mega viel bellt, der alles quasi kommentiert und meldet. Und es kann auch einen Spitz geben, der das überhaupt nicht macht, weil er einfach von der Persönlichkeit her anders ist. Auch wenn seine Rasse quasi was anderes vermuten lassen würde. Ja, deswegen wir sehen, das ist alles nur ein Teil. Und wir können nicht mit Sicherheit sagen, weil der dieser Rasse angehört, wird er genau so und so sein. Natürlich hat er Tendenzen und es gibt Dinge, die wahrscheinlicher sind, also quasi größere Effekte, wenn wir das jetzt umlegen wollen. Aber es ist niemals so, dass ich das mit hundertprozentiger Sicherheit irgendwie voraussagen kann. Ja? Und ich kann einen Chihuahua haben, der genauso aggressiv ist wie irgendein Steffi, irgendein Kampfhund. Ja, gut. So, weiter geht's. Also, was ich vorhin gesagt habe mit dem sich hinterfragen und zu überlegen, ob man selbst etwas anders machen könnte oder so, das ist auf jeden Fall der viel schwierigere Weg, weil dazu braucht es ganz viel Selbstreflexion und auch den Willen, etwas zu verändern und zu verbessern. Also wir müssen uns wirklich mit uns selbst auseinandersetzen und jeder, der schon mal eine Therapie gemacht hat oder sich da irgendwie psychologisch in einem Coaching und so weiter mit sich selbst auseinandergesetzt hat und sein Verhalten reflektiert und analysiert hat, der wird wissen, wie schwierig das ist und wie man nicht einfach sagen kann, gut, heute mache ich das anders oder morgen ärgere ich mich nicht mehr in der Situation und dann bin ich nicht mehr so emotional. Und nächstes Mal weine ich nicht mehr, wenn ich traurig bin oder wie auch immer. Das war jetzt ein dummes Beispiel. Aber ja, die werden wissen, wie schwierig das ist und dass es auch ein Prozess ist und eine Zeit lang braucht quasi, sich zu verändern, sich zu verbessern, an sich selbst zu arbeiten. Diese Persönlichkeitsentwicklung ist nicht easy, ist auf jeden Fall der schwierigere Weg, aber trotzdem würde ich natürlich immer dazu raten, auch mal sich selbst zu hinterfragen, auch sich selbst einzugestehen, dass man nicht alles richtig gemacht hat, dass man vielleicht einen Fehler gemacht hat, dass man noch etwas lernen kann, dass man noch nicht alles kann, auch wenn es schwer ist. Aber das ist normal, das ist menschlich. Also niemand von uns, die das jetzt hören und auch alle anderen Menschen, die das nicht hören, ist perfekt oder weiß alles schon oder kann jetzt, wenn wir HundetrainerInnen nehmen, kann jedem Hund immer helfen. Also jeder stößt irgendwann an seine Grenzen. Und es ist wichtig, das dann auch zu merken und zu überlegen, zu hinterfragen, sich weiterzubilden, sich Hilfe zu holen, andere Menschen zu fragen, damit man auch besser wird. Weil dann kommt man nächstes Mal vielleicht nicht so schnell an seine Grenze, sondern kann schon ein bisschen weitergehen. Und genauso ist es auch im alltäglichen Umgang mit dem Hund. Also wenn man am Anfang noch überfordert ist mit einer Situation und sich dann bewusst überlegt, okay, wie habe ich eigentlich gehandelt? Und wie könnte ich stattdessen sonst handeln? Also vielleicht gehe ich eben zu einem Hundetrainer, einer Hundetrainerin, frage die mal, was könnte ich denn sonst tun in der Situation? Wie kann man das positiver lösen? Und dann kriege ich einen neuen Weg an die Hand, also ein neues Werkzeug quasi an die Hand, das ich dann nutzen kann. dann habe ich schon eine andere Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht funktioniert das dann noch gut. Und dann habe ich eine Möglichkeit mehr, auf das Verhalten von meinem Hund zu reagieren. Habe an mir selbst gearbeitet, habe mir selbst etwas Neues angeeignet. Und dann kann ich super stolz auf mich sein. Ja? Also es ist normal und menschlich, dass wir nicht perfekt sind, dass es schwierig ist, an uns zu arbeiten. Aber man kann super stolz sein, wenn man sich in dieser Hinsicht mit sich selbst auseinandersetzt. Und wenn du dir eingestehst quasi, ja, das ist jetzt nicht ideal gelaufen, deswegen muss ich mich jetzt auch nicht schlecht fühlen, weil das ist menschlich, das ist okay. Aber ich bin positiv und produktiv damit umgegangen und arbeite daran aktiv, dass ich das in Zukunft besser handeln und besser lösen kann. Wenn man an so einem Punkt ist, das ist mega, mega cool. Und ich bin ein großer Fan von Persönlichkeitsentwicklung in dieser Hinsicht. Und ich könnte jetzt noch ewig drüber reden, aber ich glaube, das ist irgendwie nicht so ganz die Richtung von dem Podcast, die ich eigentlich einschlage mit dieser Folge. Deshalb kann ich auf jeden Fall nur sagen, es zahlt sich auf jeden Fall aus. Und ihr könnt ja gerne mal Bescheid sagen, wenn euch sowas interessieren würde, wenn ich mal mehr über so ein Thema reden sollte oder ja, irgendwelche persönlichen Geschichten erzählen soll, kann ich das natürlich auch machen. Aber jetzt gehen wir wieder zurück zum Thema Hunde und Vorteile bezüglich deren Rassen. Denn ich möchte jetzt noch meine Meinung dazu sagen und die ist auf jeden Fall sehr kontrovers. Und da habe ich auch schon oft Diskussionen darüber miterlebt und bemerkt und zugehört oder gelesen. Denn ich bin der Meinung, das wissen bestimmt auch einige schon, aber ich bin der Meinung, dass positives Hundetraining bei allen Rassen funktioniert und dass es keine Rasse gibt, die eine harte Hand braucht oder die nicht trainierbar bzw. nicht erziehbar ist. Punkt. Und bevor ihr jetzt aufschreit und Dinge sagt wie, aber man kann doch nicht die Rasse ignorieren, das ist doch auch wichtig. Oder jeder Hund ist doch individuell, man kann doch nicht die gleiche Methode für alle nutzen. Let me explain, please. Also, jeder Hund ist natürlich anders. Und ich habe das vorhin auch schon ein bisschen angesprochen. Es sind ja immer noch Individuen. Und die sind eben nur Teil dieser Rasse, aber die haben auch viele andere Erfahrungen gesammelt und Dinge, die sie mitbringen, die auch deren Persönlichkeit ausmacht. Ja? Und Rassen sind natürlich unterschiedlich. Und Rassen haben verschiedene Bedürfnisse und wie ich vorhin gesagt habe, wurden für verschiedene Dinge gezüchtet, denen fällt Verschiedenes leichter, die haben verschiedene Bedürfnisse und so weiter. Aber trotzdem braucht keiner von denen eine harte Hand. Weil positives Training funktioniert vor allem deshalb so gut, weil es individuell auf den Hund eingeht. Positives Hundetraining ist ja nicht diese eine Methode, wo ich euch jetzt sagen könnte, ach, wenn dein Hund an der Leine zieht, dann machst du genau das. Das kann ich euch nicht sagen. Also wenn ich das könnte, wäre das toll, dann würde ich das auch sehr gerne machen. Aber da kommt ja eben wieder das dazu. Warum zieht dein Hund überhaupt an der Leine? Meine Lieblingsfrage Nummer 1. Warum? Warum zieht er an der Leine? Warum macht er das? Ja? Und je nachdem, welche Ursache das hat, das kann eben schon wieder sein Stress, er hat es gelernt, er will wohin, wie auch immer. Ja? Je nachdem gibt es dann wieder 3-4 verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann oder mehr. Ja? Also es ist nicht diese eine Methode, aber positives Hundetraining kann man sich viel eher vorstellen wie so einen Koffer voll Werkzeugen. Ja? Das ist der Koffer positives Hundetraining. Und innerhalb dieses Koffers, innerhalb dieses positiven Hundetrainings, gibt es ganz viele verschiedene Trainingswerkzeuge und Trainingsansätze. Und natürlich funktioniert nicht jedes Werkzeug bei jedem Hund. Also ich kann nicht dir ein Werkzeug geben und sagen, mach, und das funktioniert immer. Ich kann dir mit deinem Hund ein Werkzeug geben und dir sagen, das funktioniert mit deinem Hund. Dann kriegst du einen zweiten Hund und dann sage ich, uff, ja, jetzt passt das nicht mehr so gut, hier, nimm ein anderes, ja? Nur so zur Veranschaulichung. Ja, aber die sind alle Teil vom positiven Hundetraining. Und innerhalb dieses Werkzeugkoffers findet man für jeden Hund das passende Werkzeug in diesem Koffer. Weil Hunde individuell sind, brauchen wir viele Werkzeuge, aber wir können verschiedene Werkzeuge kombinieren und immer irgendwas Passendes für jeden Hund finden. Das heißt natürlich auch wieder nicht, dass wir jeden Hund auf das gleiche Level bringen können. Wir können nicht aus jedem Hund einen Therapiehund machen oder einen Therapiebegleithund machen, dem es völlig egal ist, wenn da jemand über ihn drüber steigt, ihn angreift und so weiter.
ihn anfasst. Aber wir können das Verhalten, die Lebensqualität und so weiter von jedem Hund quasi verbessern und ihn tauglicher für unser Leben machen. Manche mehr, manche weniger. Ja? Es gibt Grenzen natürlich. Auch nicht jeder Mensch kann den gleichen Bildungsabschluss erreichen, sage ich mal als Beispiel. Trotzdem kann jeder Mensch etwas lernen. Ja? Manche mehr, manche weniger. Und das ist auch okay so. Ja? Es muss nicht jeder dasselbe machen. Jeder hat verschiedene Bedürfnisse, Stärken, Schwächen und so weiter. Und da dürfen wir auf Hunde genauso eingehen, wie wir auf Menschen hoffentlich, natürlich, eingehen würden. Ja, also ich sage hier nicht, mit positivem Hundetraining machen wir es jedem Hund einen Therapiebegleithund oder einen, weiß ich nicht, Trick Dog, der 1000 Tricks kann oder was auch immer, sondern mit positivem Hundetraining können wir jeden Hund unterstützen, um das zu erreichen, was für ihn möglich ist und was er in seinem Leben, in seinem Umfeld, in seinem Alltag braucht. Nicht jeder Hund wird vielleicht in der Innenstadt super happy werden. Ja, aber wir können für jeden Hund in seinem passenden Lebensraum ein Leben, ein Training positiv ermöglichen. Das ist, was ich sagen möchte. Und das wird ganz oft auch missverstanden und anders ausgelegt. Aber Strafe, ja, also auch wenn ich Strafe und Korrektur nutze, habe ich die gleichen Grenzen. Da kann ich auch nicht aus jedem Hund einen Therapiehund machen, wenn ich Strafe nutze. Oder aus jedem Hund einen Hund machen, der in der Innenstadt super happy ist und kein Problem mit irgendwelchen Reizen hat. Ja? Strafe hat ganz genau die gleichen Grenzen. Deshalb, egal welche Methode ja, ich da nutze, diese Grenzen sind einfach da. Ja? Aber innerhalb dieser Grenzen, innerhalb dieses Bereichs, kann ich positives Hundetraining nutzen. Gut. Also positives Hundetraining sagt ja nur, auch wenn alle Hunde jetzt eben individuell sind, keiner von ihnen braucht diese bewusst eingesetzte Strafe, um etwas zu lernen. Und darauf verzichtet eben das positive Hundetraining. Und wer jetzt ein bisschen verwirrt ist von dem ganzen positives Hundetraining, falls ihr eine Auffrischung braucht, was das nochmal genau ist und wie das nochmal genau war, kann ich euch nur empfehlen, nochmal bei meiner ersten Podcast-Folge vorbeizuschauen. Denn da rede ich genau nur darüber und widme eine ganze Folge der Frage, was ist positives Hundetraining eigentlich? Gut. Und jetzt geht's weiter, nochmal zum Thema Hunderassen. Ich habe ja auch gesagt, dass man quasi mit jeder Rasse das positive Hundetraining nutzen kann. Und da könnte ja die Kritik kommen oder der Einwand, ja, aber Hunderassen sind ja unterschiedlich und das darf man ja nicht ignorieren, die Rasse. Ich glaube, meine vorige Antwort mit dem Werkzeugkoffer hat das schon ein bisschen beantwortet. Aber ich möchte noch zusätzlich dazu sagen, dass es natürlich wichtig ist, also dass wir natürlich im positiven Hundetraining darauf achten, welche Rasse das ist, wofür die ursprünglich gezüchtet wurde, welche Bedürfnisse die Rasse hat, welches Verhalten der Hund zeigt und so weiter, womit man ihn belohnen kann, womit man ja, ihn verstärken kann, sein Verhalten in die richtige Richtung lenken kann, damit wir einfach verstehen können, warum sich der Hund so verhält oder das nochmal besser verstehen können, weil wir einfach diesen Hintergrund auch noch wissen. Also ja, es ist sehr wichtig, diese Rasse zu berücksichtigen und sich anzuschauen, woher kommt der Hund, was ist das für ein Hund und so weiter. Aber es ist trotzdem ein Hund. Also egal welche Rasse es ist, es sind alles Hunde. Und alle Hunde sind noch dazu alle Säugetiere. Und all die Säugetiere, also auch wir Menschen, wir lernen alle gleich. Also die Lerntheorie funktioniert gleich. Lernstrategien und so weiter, wie zum Beispiel Konditionierung und so weiter, das gilt immer. Egal, ob ich jetzt einen Beagle oder einen Labrador oder einen Schäferhund vor mir habe. Oder einen Menschen noch dazu. Ja, je nach Tierart und Rasse ist es natürlich ratsam, auch das Wissen, was ich über diese Tierart, Rasse und so weiter habe, dass ich das mit einbeziehe, damit ich die Lerntheorie da ein bisschen anpassen kann und das so verpacken kann, dass es auch das jeweilige Individuum verstehen kann, also worum es da geht. Aber der Grundgedanke bleibt gleich. Konditionierung und so weiter funktioniert bei uns allen immer. Egal, welche Rasse das ist. Ja, also da positive Verstärkung funktioniert immer. Das ist einfach ein Fakt. Also da können wir nicht wirklich drüber diskutieren. Genauso wie Strafe natürlich auch funktioniert. Also wenn ich die ganze Zeit was Negatives dem Hund zufüge, irgendwann wird er das nicht mehr machen wollen. Ja, was das aber noch für Konsequenzen und Nebenwirkungen hat, darüber habe ich schon öfter mal ein bisschen gesprochen. Kann ich auch nochmal genauer machen. Aber so grundsätzlich im Grundkonzept funktioniert das auch und genauso funktioniert positive Verstärkung. Also da können wir nicht sagen, gut, es funktioniert nur das eine. Wenn ich der Meinung bin, positiv funktioniert, dann muss ich auch eingestehen, dass Strafe funktioniert und umgekehrt. Also wir können nicht sagen, ja, es geht nur mit Strafe, positiv geht nicht. Stimmt nicht. Es funktioniert alles. Wie gesagt, wie weit man damit gehen kann, ist wieder eine andere Frage. Da können wir das nicht alles verallgemeinern und vereinheitlichen. Aber dennoch, Lerntheorie ist gleich, egal welche Rasse das ist. Trotzdem werde ich mir das passende Werkzeug aus dem Werkzeugkoffer herausnehmen, das für meinen Hund die Situation und auch für mich natürlich und die Rasse passt. Und das ist dann eben unterschiedlich. Auch natürlich anzupassen, was überhaupt das Problem ist oder was ich überhaupt trainieren möchte. Das kommt dann natürlich auch noch dazu. Gut, also ich finde es natürlich wichtig, nicht zu vergessen, welche Rasse der Hund hat, aber trotzdem auch sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, es sind doch alles Hunde. Es ist trotzdem noch ein Hund. Und da ist es unfair und unlogisch und nicht richtig, einfach ganze Rassen irgendwie abzustempeln und in irgendwelche Schubladen zu schieben. Genau. So, puh. Und bevor ich jetzt fertig werde, möchte ich noch ganz kurz auf ein anderes Thema eingehen oder ein ähnliches Thema, ein zusammenhängendes Thema, weil ja auch oft gesagt wird, dass eben gerade gefährliche Hunde eine harte Hand brauchen. Also die, die wirklich schon mal gebissen haben, die wirklich starke Probleme haben, dass man da sagt, ja, das geht nicht anders. Wenn ich die wieder zurück ins Leben quasi, unter Anführungszeichen, holen möchte, dann braucht der Strafe, dann braucht er eine harte Hand. Da bin ich genau der gegenteiligen Meinung. Denn diese Hunde, die eben schon mal gebissen haben, die sind keine bösartigen, dominanten Hunde, die da jetzt irgendwie was Böses wollen und die nur drauf warten, bis sie da jetzt irgendwen verletzen können. Das sind viel eher und in den allermeisten Fällen sehr missverstandene, überforderte Hunde, die überhaupt nicht wissen, wie sie sich in dieser Welt zurechtfinden sollen. Die vielleicht viele schlechte Erfahrungen gemacht haben und die brauchen alles andere als eine harte Hand. Also die brauchen wirklich niemanden, der daherkommt und meint, die jetzt bestrafen und korrigieren zu müssen, damit sie noch mehr in ihrer Ansicht bestätigt werden, dass sie schlechte Erfahrungen mit Menschen machen. Und dass sie dann noch mehr schlechte Erfahrungen machen. Die brauchen genau das Gegenteil. Die brauchen Geduld, Verständnis und jemanden, der ihnen zeigt, wie diese Welt funktioniert. Wie sie sich ihren eigenen Ängsten und Unsicherheiten stellen können, wie sie loswerden können und wie sie Strategien erlernen, wie sie damit umgehen, wie sie sich in der Welt zurechtfinden, wie sie das erreichen, was sie gerne hätten, wie sie ihre Bedürfnisse befriedigen können und so weiter. Und wie sie auch Zuneigung und ja, Verständnis von Menschen erhalten. Und das ist sehr heilend für diese Hunde. Und die brauchen viel eher das als irgendwelche harten Hände. Gerade im Tierheim sehe ich das auch ganz, ganz häufig. Ich habe das Glück, in einem Tierheim freiwillig tätig zu sein, in dem es wichtig ist, also wo es wirklich dem ganzen Tierheim wichtig ist, positiv mit den Hunden zu trainieren. Und ich sehe da, es funktioniert. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass es in so vielen anderen Tierheimen nicht gemacht wird, weil immer noch da die Meinung herrscht, das sind vielleicht gefährliche Hunde. Das ist gefährlich, wenn man das positiv macht und da muss man mal ein bisschen hart sein. Und ich habe auch vor, mal eine Folge zum Thema Tierheim zu machen und da mal ein bisschen genauer über meine Erfahrungen vielleicht zu sprechen, euch zu erzählen, was ich da so mache, wie das funktioniert und was ich da für Erfahrungen mit den Hunden gemacht habe. Also wenn ihr da Lust drauf habt, lasst mich das wissen. Weiß nicht, kann man dem Podcast folgen, irgendwie speichern oder so, damit ihr das mitbekommt. Ja, genau. Also es geht bei solchen Hunden nicht darum, irgendwelche krassen Methoden zu finden und irgendwie die passende Strafe zu finden, sondern einfach, um das positive Hundetraining so anzupassen, dass dabei niemand verletzt wird. Und natürlich ist die Sicherheit an erster Stelle, die Sicherheit von dem Menschen und auch von dem Hund und von anderen Hunden und anderen Menschen. Und da ist ein ganz großes Stichwort das Management. Und dazu werde ich jetzt nicht mehr so viel sagen, weil die Folge ist schon lang, aber dazu werde ich bald auch eine eigene Folge machen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt eben nochmal gerne dran, damit ihr auch diese Folge nicht verpasst. Später zum Thema Management, wie man auch mit gefährlichen Hunden positiv arbeiten kann, ohne dass wir sie jetzt eben in Situationen bringen müssen, in denen sie das unerwünschte Verhalten zeigen, um sie zu bestrafen, sondern wie können wir trotzdem positiv arbeiten und diese Strafe weglassen, ohne dass ich mich dabei beißen lassen muss oder irgendeine Gefahr, den Hund irgendeiner Gefahr aussetzen muss. Das ist möglich und Management hilft uns ganz, ganz viel dabei und ich freue mich schon drauf, euch mehr darüber erzählen zu können. Aber heute hoffe ich, dass ich euch dabei helfen konnte, ein bisschen von diesen Vorurteilen gegenüber bestimmten Hunderassen wegzukommen, die loslassen zu können und vielleicht in Zukunft zu versuchen, weniger Hunde oder auch Menschen, das geht da genauso, in einen Topf zu werfen und denen irgendetwas vorzuwerfen quasi. Gut, dann vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Es hat mich sehr gefreut, euch das erzählen zu dürfen. Ich freue mich wie immer über Feedback. Und sonst sehen wir, also hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!